Rollen passt das, was ich gerade tue, zu meiner inneren Realität? Passt dieser äußere Apfel zu dem Innenleben? Mit Lohn ist also nicht gemeint, dass es einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgeber gibt. Also wenn ich richtig viel leiste, dann bekomme ich von Gott richtig viel Lohn, und wenn ich wenig leiste, dann bekomme ich entsprechend wenig. Für Gott gibt es keine Gegenleistung, keine Bedingung in dem Ganzen. Gottes Gnade überschreitet sowieso zu sehr unser Denken, als dass wir das richtig greifen könnten. Sondern unser Lohn ist die Anerkennung des Vaters seinem geliebten Kind gegenüber. Man kann es auch in einem Bild fassen, wenn man es hier sieht. Das ist wie die Umarmung des himmlischen Vaters. Und das Hauptmotiv ist Gnade, ist Liebe. Und daraus, bin ich überzeugt, resultiert auch Leidenschaft. Gott hat uns dazu berufen, seine geliebten Kinder zu sein. Du bist von Gott geliebt. Und für Gottes Liebe gibt es im Griechischen das Wort Agape. Und Agape ist die allerhöchste Form der Liebe. Ist die Liebe, die bereit war, sich komplett hinzugeben, alles zu geben, um mit dir Gemeinschaft haben zu können. Ich studiere aktuell Theologie in der Schweiz und bin parallel hier auf der Lindenwiese. Und wir haben im September gestartet und ich bin da auch in der Kleingruppe unterwegs. Und als wir so in dieser Kleingruppe gestartet haben, wir sind so 8 Personen, hat unser Kleingruppenleiter gesagt, okay, jetzt sagt mal jeder von euch, was euch gerade so bewegt oder wo ihr mit Gott dran seid oder wo ihr so einen Aha-Moment mit Gott hattet. Und aufgrund der Zeit konnten wir dann nur auf 2 von uns eingehen, um da tiefer einzusteigen und gemeinsam als Gruppe zu schauen, was da so drin steckt. Der Kleingruppenleiter hat dann an mir vorbeigezeigt auf 2 Personen und gesagt, hey, bei euch wollen wir tiefer einsteigen. Und das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, ist, war das jetzt zu langweilig, was ich gesagt habe? War das vielleicht irgendwie zu oberflächlich? Hätte ich noch was anderes gehabt? Boah, was die da gesagt haben, war schon ziemlich krasse Begegnung mit Gott. Und dann kam ein Gedanke in den Sinn, der wie alle anderen Gedanken zur Seite gedrückt hat und stand so richtig präsent im Raum. Ich sehe dich und es soll dir genug sein. Kriege ich gerade Gänsehaut. Und das hatte so was Ermahnendes. Also ich bin richtig erschrocken und gleichzeitig hat es auch was wahnsinnig Liebevolles gehabt. Und ich war umso mehr begeistert und fasziniert, als ich mich dann mit diesem Lohn auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, was das eigentlich für einen Wert hat, was das eigentlich bedeutet, wenn Gott sagt, ich sehe dich. Wenn wir also lernen, Gott beständig ins Zentrum zu stellen, dann wirkt es einen Lohn über die Zeit. Ich habe ein Zitat mitgebracht, dass wir mehr von Gott empfangen, ihn besser zu kennen und ihm näher zu kommen. Das ist unser Lohn. Und ich lade dich jetzt ein, in diese 3 Bereiche vom Geben, Beten und Fasten mit dieser kostbaren Beziehungsbrille diese Dinge anzuschauen. Also wir starten rein in das Geben. Sind die Verse 2-4. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. In den verschiedenen Übersetzungen finden wir bei dem Wort geben auch das Wort Almosen oder Wohltätigkeit üben. Und das wiederum steht für Barmherzigkeit, für Erbarmen, für Mitgefühl. Das heißt, in Geben ist eigentlich alles enthalten, was wir als Jesu Nachfolger unserem Nächsten schuldig sind an Liebe, an Achtung, an Hilfe und an Mitgefühl. Und haben wir gerade gelesen, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das bedeutet jetzt nicht, dass wahres Geben nur Geben ist, wenn es niemand mitbekommt. Die meiste Zeit sind wir eh in einem Kontext, wo es fast unmöglich ist, dass es niemand mitbekommt. Manchmal kann es ja auch sogar wertschätzend sein oder wichtig sein, dass jemand was persönlich empfängt. Was hier gemeint ist, ist mehr, dass wenn ich eine gute Tat vollbracht habe, dass ich dann mich nicht lange damit aufhalte, das nicht aufbausche und den Leuten zeige, wie edel ich bin, sondern dass ich dann einfach versuche, ins Nächste überzugehen in meinen Alltag. Dass ich quasi vergesse, was ich gemacht habe und zum Nächsten übergehe. Und ich glaube, dass das für uns eine gute Übung sein kann, im Verborgenen zu geben. Verborgen im Sinne von eben das Ding, das nicht groß aufzubauschen, nicht herumzuposaunen, hey, übrigens, ich habe da was gespendet oder jemandem geholfen. Weil dann wir immer mehr wegkommen davon, dass es irgendwie eine Leistung ist oder dass es Werksgerechtigkeit ist und immer mehr dazu hinkommen, dass es Hingabe und Glaubensfrucht ist. In Lukas 21, in den ersten 4 Versen, gibt es die Stelle mit Jesus und der armen Witwe. Und dort ist es so, dass im Tempel ein Spendenkasten steht und die Leute stehen an und jeder wirft so nach und nacheinander seine Spende rein und Jesus beobachtet das Ganze. Und dann kommt diese Witwe und wirft eigentlich einen Hauch von nichts ein im Vergleich zu den anderen. Aber für diese Frau ist es ihr alles, ihr Hab und Gut, das, was sie eigentlich zum Überleben braucht. Und Jesus hebt diese Frau hervor. Und wir wollen uns jetzt mal dieses gebende Herz der Witwe anschauen, warum Jesus sie so hervorhebt. Für die Witwe schien Gottes Reich im Zentrum zu stehen. Und ihr Vertrauen in Gott schien größer zu sein als ihre Sorge um ihr alltägliches Leben. Ich glaube, dass Gottes Liebe zutiefst das Herz der Witwe bewegt hat. Und Jesus verurteilt nicht die anderen, die von ihrem vielen ein bisschen Geld abgegeben haben. Und gleichzeitig steckt da drin eine Gefahr von Oberflächlichkeit. Wenn ich von meinem Überfluss nur ein bisschen was abgebe, dann betrifft es nicht mein Leben. Dann kann ich normal weitermachen, bin auf niemanden angewiesen und gebe einfach ein bisschen was ab. Und wenn ich, wie diese Witwe, mein Alles hingebe, dann berührt es mein Herz. Dann findet eine Veränderung in meinen Prioritäten statt. Das soll jetzt keine Aufforderung sein oder keine These sein, wenn du alles gibst, dann ist es richtiges Geben. Wenn du das jetzt auf dem Herzen hast, hey, dann go for it, dann gib dein Alles hin. Aber der Punkt ist eben, was ist dein Motiv dahinter? Warum gibst du? Warum spendest du? Wenn wir an den Apfel denken, auch da wieder, passt meine äußere Handlung zu meinen inneren Absichten, zu meiner inneren Realität. Und wenn wir unseren Blick auf Gott richten, auf sein Herz, dann sehen wir, dass Gott in einem spontanen Überfluss in der Großzügigkeit gibt. Gott ist großzügig und Gott ist ein zutiefst mitfühlender Gott. Die Nöte der Welt bewegen sein Herz. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, wo lasse ich mich eigentlich noch von Nöten um mich herum treffen und bewegen? Wo lässt du dich von den Nöten bewegen? Wo hast du das noch im Blick? Es prassen wahnsinnig viele Nachrichten und Medien und so viel auf uns ein. Und ich frage mich, sind wir da manchmal dann zu sehr abgestumpft? Ich habe an der Stelle eine praktische Idee oder einen praktischen Impuls mitgebracht, wie wir dieses Geben ganz runtergebrochen auf unseren Alltag einüben können. Und wie ich das die letzten Wochen für euch schon mal getestet habe. Und zwar, indem ihr einfach in eurem Tag dieses kleine Gebet sprecht und sagt, hey, Heiliger Geist, wo möchtest du, dass ich heute jemanden sehe oder dass ich jemandem was gebe oder helfe? Und dann in deinem Alltag beim Einkaufen, auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer du unterwegs bist, diesem Impuls zu folgen und dann versuchen einfach zum Nächsten überzugehen. Mich hat sehr bewegt zu sehen, an wie vielen Nöte ich eigentlich gewöhnt bin, wie ich einfach dran vorbeilaufe und wie viele Möglichkeiten ich eigentlich in meinem kleinen Alltag habe, meine Nächsten zu sehen, zu helfen oder auch was zu geben. Wir gehen weiter zum Beten und lesen in den Versen 5 bis 8. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Gott ist im Verborgenen, das ist das Geheimnis des Wesen Gottes. Er ist allgegenwärtig, er ist für uns erfahrbar und doch nicht greifbar. Gottes Geist lebt in uns und wenn wir uns zurückziehen, dann finden wir Gott in uns. Wie Klaus zum Anfang gesagt hat, dann finden wir ihn in unserer Herzenskammer, in unserem Herzenszimmer. Und dann begegnen wir mehr und mehr dem, wie Gott eigentlich ist, wer er ist und wer wir in Gott sind. Und ich glaube, dass wir uns dieser Zweisamkeit mit Gott nicht berauben lassen dürfen. Dieser Ort, wo er uns wieder auffüllen möchte. Und ich weiß, dass dass ihr in den unterschiedlichsten Lebenssituationen steckt und für den einen oder anderen auch herausfordernd ist, sich so eine Zeit irgendwie zu sichern und zu nehmen. Mit Schule, Studium, Arbeit, Familie, Kinder und so weiter. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dich von dieser Zeit nicht berauben zu lassen. Zu schauen, hey, wo kann ich mir vielleicht wirklich konkret fest was einplanen in meinen Terminkalender oder hilft es mir irgendwie einen festen Ort zu haben, wo ich hingehen kann? Ich gehe zum Beispiel richtig gerne in die Natur raus und mache einen Spaziergang mit Gott. Da kann ich mit ihm reden, da kann ich auch einfach mal nur sein und mit ihm spazieren. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das Schöne ist, Gott sieht diese Zeit, die du dir extra für ihn nimmst. Dieses Gebet sieht er als Geschenk. Als Geschenk, was er dir auch wieder zurückschenken möchte, eben auf seine göttliche Art und Weise. Das ist der Ort, wo der Apfel, dieser innere Apfel quasi an Geschmack gewinnt. Das ist der Ort, wo du innen gefüllt wirst, wo du gestärkt wirst, wo du verwandelt wirst, auch wenn du das vielleicht nicht siehst und auch wenn wir das oft eigentlich gar nicht spüren. Und Gott kennt uns besser, als wir selbst uns kennen. Er weiß schon, was wir brauchen, bevor wir ihn um etwas bitten. Und dennoch überlässt er uns, ob wir damit zu ihm kommen. Gott hat dich teuer erkauft und er möchte, dass du aus freien Stücken zu ihm kommst. Und er achtet deinen freien Willen so hoch, dass er sich dir niemals überstülpen würde oder aufdrängen würde. Er sehnt sich danach, dass du aus freien Stücken zu ihm kommst und er sehnt sich nach deinem ungeteilten Blick. Und dein Lohn oder unser Lohn da drin ist eine immer innigere Beziehung zum Vater. Ich habe an der Stelle ein Zitat von dem Mystiker Augustinus mitgebracht, weil ich finde, dass er diese Gottessehnsucht nach uns richtig gut in Worte fasst. Dem Herrn liegt so viel daran, dass wir ihn lieben und uns bemühen, zu ihm zu kommen, dass er nicht aufhört, uns wieder und wieder zu rufen, damit wir zu ihm finden. Wir sehen, dass wir uns aufmachen, um Gott näher zu kommen und dass Gott sich aufmacht, weil er uns zuerst geliebt hat. Im Zentrum der Bergpredigt steht eigentlich das Vaterunser. Aber an der Stelle kann ich jetzt leider nicht auf das Vaterunser eingehen. Deswegen mal noch so als Randnotiz, wenn du merkst, boah, aber eigentlich hätte ich mich gerne gerade jetzt damit noch richtig gerne befasst, dann kann ich dir unsere Predigtserie übers Vaterunser ans Herz legen, das du auf dem YouTube-Kanal der Kirche Lindenwiese findest. Wir gehen weiter über zum Fasten. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und ich habe mich gefragt, worum geht es beim Fasten eigentlich? Es gibt kein Gesetz, dass wir fasten sollen. Wenn man mal so in die Bibel reinschaut, dann findet man auch nirgends ein Gebot, du sollst fasten. Und gleichzeitig finden wir eigentlich in der ganzen Bibel Menschen, die gefastet haben. Jesus hat gefastet, seine Jünger haben gefastet, nachdem Jesus nicht mehr bei ihnen war. Im Alten Testament finden wir David, der gefastet hat, König Josaphat, den Prophet Daniel, Esther, um mal nur ein paar zu nennen. Und beim Fasten geht es nicht darum, zu fasten, um zu fasten, weil man das halt macht als Christ ab und zu mal nichts zu essen. Oder zu fasten, weil ich da nebenher noch ein bisschen was abnehmen kann. Oder zu fasten, um Gott zu zeigen, wie sehr wir bereit sind, uns für ihn zu quälen. Beim Fasten verzichten wir zum Beispiel auf Nahrung für einen bestimmten Zweck. Im Fasten, da ordnen wir unseren Leib und unsere Seele unter, um dem Heiligen Geist in uns mehr Raum zu geben. Unsere Seele, das ist unser Wille, unser Intellekt, sind unsere Emotionen. Das heißt, wir ordnen unsere Seele und unsere körperlichen Bedürfnisse unter, um Gott an erste Stelle zu stellen. Und ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, an welchen man sehen kann, was eigentlich so der Sinn im Fasten ist. Der erste Punkt habe ich mal Autorität genannt. Wie ich gerade gesagt habe, stellen wir unsere Bedürfnisse an die Seite oder ordnen sie unter, damit der Heilige Geist mehr Raum gewinnt. Und der Heilige Geist, der in uns lebt, mit ihm ist uns eigentlich schon alles gegeben. Und wo Gottes Geist mehr Raum gewinnt, da werden wir verwandelt und da wird unser Glauben gestärkt. Da lernen wir mehr und mehr in diese Autorität hineinzuwachsen, die uns durch Jesus schon gegeben ist. Und deswegen bekommt auch durch das Fasten unser Gebet so viel Kraft, weil unser Glaube darin immer mehr wächst. Ein zweiter Punkt sind unsere Feinde. Im Fasten, da entdecke ich, wer mein Gegner ist. Durch Essen, Trinken, Medien, Rauchen und was es sonst noch so alles gibt, kann ich vieles verdrängen. Alles, was mich in meinem Inneren zutiefst bewegt, meine Unzufriedenheit, Leere, all die Dinge können nicht richtig hochkommen, weil ich sie wegdrücke. Und im Fasten, da begegne ich mir selber. Da begegne ich den Feinden meiner Seele, da begegne ich dem, was mich innerlich gefangen hält. Und wenn ich durch Essen und Trinken und so weiter meine innere Leere versuche irgendwie zu füllen und das irgendwie wegzudrücken, dann kann nicht richtig hervorkommen, was eigentlich da ist. Dann kann ich mich selber nicht richtig spüren und finde auch selber nicht heraus, was mich eigentlich gerade bewegt. Und der dritte Punkt ist die Abhängigkeit von Gott. Im Alten Testament finden wir immer wieder Stellen, wo Menschen fasten, um zu bezeugen, dass sie auf Gottes Hilfe angewiesen sind, dass sie alleine nichts ausrichten können. Das finden wir zum Beispiel bei König Josaphat. Er sieht sich einem feindlichen Heer gegenüber, die sind diesem feindlichen Heer maßlos unterlegen und wissen, okay, alleine können wir hier nichts mehr ausrichten. Und deswegen ruft er zum Fasten aus, in seinem Volk, in seinem Kriegsheer und sie beten und fasten und vermindern dadurch ihre vitale Kraft, um ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen oder ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen, dass Gott alleine helfen kann. Sie fokussieren ihr geistliches Anliegen und stellen alle anderen Bedürfnisse an die Seite. Beim Fasten geht es insgesamt nicht um Leibesfeindlichkeit. Es geht nicht darum zu sagen, boah, der Körper, der hält mich zurück und der macht mich schwach und alles Geistliche, Göttliche ist super. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir lernen, uns mit unserem Körper, mit unserer Begrenztheit zu versöhnen und mehr darin hineinwachsen, dass wir Menschen sind und Gott Gott ist, dass wir mehr und mehr dahin kommen, uns mit unserer Begrenztheit zu versöhnen und Gott ins Zentrum zu stellen. Und die Frage ist auch da, worauf ist unser Blick gerichtet? Was ist unsere Priorität? Ich habe auch an der Stelle was Praktisches mitgebracht. Vielleicht gibt es jetzt nichts, was dich so umtreibt und bewegt und dich jetzt nachher direkt ins Fasten treibt. Und ich glaube, dass wir das ganz kindlich üben dürfen. Ich habe zwei Impulse oder zwei Anregungen, wie du das mal angehen könntest. Das eine wäre zu sagen, ich verzichte für einen ganzen oder für einen halben Tag zum Beispiel auf Essen, um dann einfach mal wahrzunehmen, was so hochsteigt, was so da ist. Und das auch auszuhalten, was hochsteigt. Oder du verzichtest für einen halben, ganzen Tag auf Essen, Trinken und so weiter, um bewusst ein Gebetsanliegen, das du hast, hineinzulegen, um dich darauf zu fokussieren und versuchen, diesem Anliegen mehr Raum zu geben als deinen anderen Bedürfnissen. Ich habe quasi die erste Variante gemacht. Und mein Fazit ist, zum einen, man überlebt es, man kann den ganzen Tag nichts essen. Und zum anderen hat es mir gezeigt, oder habe ich richtig gespürt, boah ja, da bin ich mega begrenzt, ich bin total angewiesen auf Versorgung, auf Essen, Trinken, das könnte ich jetzt kein ganzes Jahr machen. Und auch mal wirklich auszuhalten, wie oft ich eigentlich auch, wenn gerade irgendwie so eine Unruhe in mir hochkommt, wie oft ich eigentlich jetzt gerne irgendwie zu einem Snack greifen würde oder mir noch einen Podcast anhöre und dem nicht so richtig Raum gebe. Deswegen die Ermutigung, euch da drin mal zu versuchen. Ha, war jetzt schneller als gedacht. Ich möchte jetzt zum Schluss unseren Blick nochmal auf Jesus richten. Meine Sehnsucht ist es, dass wir uns immer mehr von dieser Beziehung zwischen Jesus und dem Vater inspirieren lassen und bewegen lassen. Jesus wusste sich zutiefst vom Vater geliebt. Er war vom Heiligen Geist durchdrungen, er war wahrer Mensch und vom Heiligen Geist abhängig. Und seine Kraftquelle war Gott. Alles, was Jesus tat, tat er aus der Beziehung zum Vater heraus. Und es ist vielleicht jetzt nicht das, wo du sagst, ah ja, genau, an dem Punkt stehe ich. Alles, was ich mache, ist aus der Beziehung zum Vater heraus. Das ist zumindest nicht der Punkt, an dem ich stehe. Aber meine Sehnsucht ist es, dass wir im Laufe unseres Lebens immer mehr und mehr dahin kommen, aus der Beziehung, noch mehr aus der Beziehung zum Vater heraus zu leben. Der Jörg wird jetzt ein Instrumental spielen und wir wollen 2 Minuten nochmal in die Stille gehen. Und ich möchte dich einladen, die Zeit zu nutzen, um nochmal nachzuspüren, wo hat sich mein Herz geregt, wo merke ich, da hat mich was angesprochen, oder auch den Heiligen Geist zu fragen, hey, was, welchen Punkt soll ich mal noch nachspüren? Und vielleicht hilft es, ich habe die 3 Punkte, diese praktischen Punkte auch nochmal hier aufgelistet, bewusst im Alltag offen für andere zu sein, offene Augen zu haben, feste tägliche Zeit für Gott und mich, bewusst auf etwas zu verzichten. Und all das wollen wir jetzt unter diesem liebenden Blick des Vaters bewegen, damit wir immer leidenschaftlicher, immer leuchtender und immer salziger in dieser Welt werden. Das ist, glaube ich, noch nicht das Instrumental.